Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform. Mein Name ist Rudi Arnold und bei uns zu Gast ist heute Günther Buhles, wenn ihr das richtig sagt, Günther Buhles. Er ist Ulmer Komponist, so steht es jedenfalls in der Ankündigung. Hallo Herr Buhles.
Hallo, nett, dass Sie mich einladen. Guten Tag auch an die Hörer.
Herr Buhles, zu Beginn einfach mal eine kleine Vorstellungsrunde, das interessiert mich jetzt mal.
Ja, also ich bin im Übrigen in Ulm seit 1980. Ich war hier viele Jahre Feuilletonredakteur, Kulturredakteur bei der Schwäbischen Zeitung, als solcher hauptsächlich mit Musikkritik beschäftigt. Und davor war ich in Baden, in Karlsruhe, wo ich studiert habe, aber ich stamme aus Saarbrücken, wo ich mein Studium begonnen habe. Ich habe Germanistik und Musikwissenschaft studiert und wollte immer Journalist werden, was mir dann auch gelungen ist. Genauso wollte ich schon viel früher komponieren. Nur meine Eltern waren relativ einfache Leute. Wenn ich denen gesagt hätte, ich will Komponist werden, dann hätten die gesagt, wie soll denn das gehen? Ich musste mich also ans Komponieren erstmal, sagen wir, als Autodidakt anfangen und dann heranschleichen über die Musikwissenschaft, über die Theorie. Ich habe dann auch bei Workshops in Heidelberg mitgemacht und habe außer dem Musikunterricht in der Schule ein Sammelsurium von Wissen dahinter, nicht sehr geordnet, nicht sehr zielgerichtet. Zum Beispiel habe ich nie Unterricht in Instrumentation gehabt, also wie man in einem Orchester die Instrumente einsetzt. Das habe ich alles mir selbst beigebracht oder gelernt, zum Teil, indem ich erstmal Fehler gemacht habe und dann gemerkt habe, das macht man anders. Also, und dann ist es mir, ich habe die ersten Sachen Anfang der 1970er Jahre komponiert, ein Stück 1973, das hier auch schon im Stadthaus gespielt wurde, sehr viele Jahre später. Und im Ulmer Theater wurde es gespielt. Und ab den 80er Jahren habe ich sowohl mehr komponiert, als auch mehr Aufführungen gehabt. Und zwar Aufführungen in Ulm, zum Beispiel das Philharmonische Orchester hat zwei Werke von mir gespielt. Ich habe auch Sachen gehabt, die vom Brandenburgischen Staatsorchester gespielt wurden, auch Kammerensembles, zum Beispiel ein ähnliches Streichquartett, Lindsay Quartett, das ziemlich berühmt ist. Also ich habe da ein paar Mal ein bisschen Glück gehabt und dann sind eben Dinge zustande gekommen, mit denen ich früher vielleicht gar nicht gerechnet hätte.
Aber jetzt würde mich erstmal interessieren, wie sind Sie eigentlich zur Musik gekommen? Wie ist diese Liebe, sage ich mal, entstanden? Sie haben zwar gesagt, in der Grundschule haben Sie Musik gemacht, aber hat das was mit der Grundschule zu tun oder war das anders?
Ja, ich hatte einen Lehrer, der kam und hat einen Schallplattenspieler aufs Pult gestellt und dann eine Schallplatte aufgelegt und dann ging es da-da-da-dum. Das war ein bedeutendes Erlebnis eigentlich. Und ich kann mich erinnern, mein älterer Bruder war mit meinen Eltern in der Oper und kam heim und hat mir eine Arie aus Rigoletto von Verdi vorgesungen. Aber ich habe mit 8 Jahren angefangen, Geige zu lernen. Ich habe 4 Jahre Geigenunterricht gehabt, allerdings nicht aus Gründen der Klassik, sondern ich hatte den Schlager- oder Jazzgeiger Helmut Zacharias gehört. Und da dachte ich, ich wollte unbedingt Geige lernen. Und dann haben mir meine Eltern zu Weihnachten eine Geige geschenkt und ich habe Geigenunterricht genommen. Aber ich habe nicht sehr viel geübt. Der Lehrer hat mir dann einen Haken in der Geigenschule in dem Heft gemacht, wie weit ich üben soll. Dann habe ich auch in den ersten Jahren geübt. Aber mit der Zeit habe ich weniger geübt, lieber Fußball gespielt.
Ach so.
Und dann hat Herr Schlemmer, so hieß er, mal gesagt, wissen Sie, der Günther übt etwas wenig. Und dann haben wir darüber geredet und dann habe ich mit der Geige aufgehört. Mhm. Aber die habe ich immer noch, die liegt bei mir zu Hause irgendwo. Und dann, aber ich habe damit Noten lesen gelernt und auch den Eindruck gehabt, was machbar ist. Und in dieser Geigenschule von einem Herrn Doflein stammte die, waren sogar so Etüden, da waren vielleicht 4 Takte. Mhm. Begonnen und dann sollte man weiterschreiben, anscheinend damit der Lehrer merkt, ob man begriffen hat, worum es in diesem Stück geht. Mhm. Und dann bin ich später mit Freunden zusammengekommen, die hatten einen kleinen Jazzkeller und in diesem Jazzkeller haben wir mit ganz primitiven Mitteln, mit Kindertrommeln und hatte der Schlagzeuger und ein Freund, der hatte ein Trompetenmundstück, auf dem er geblasen hat. Ich habe meine Geige mitgenommen, habe mit der Geige zum Teil gekratzt, als ob ich eine Tür öffne. Und dann habe ich mir aber auch eine Trompete gekauft, bin mit diesem Freund, dem Bernd, zusammen in die Geigenstunde, in die Trompetenstunde gegangen und der hatte einen Naturansatz. Der war nach 10 Minuten so richtig gut und ich war nach 10 Minuten schon am Ende. Und dann habe ich mir spontan von heute auf morgen ein Altsaxophon gekauft. Mhm. Und das spiele ich immer noch. Nicht das gleiche, aber ich spiele immer noch Saxophon. Ich habe also mehrere Jahrzehnte Saxophon, Jazz-Saxophon gespielt. Im Übrigen auch durchaus mit ein paar prominenten Musikern. Ich bin zwar nicht jetzt, ich bin mit meiner Komposition wohl auf CDs gekommen, aber mit meinem Saxophonspiel bin ich nicht auf eine Schallplatte gekommen, aber ich habe zum Beispiel mit Albert Mangelsdorff mal auf einer Bühne gestanden. Ich habe mit Alan Blairman in der Gruppe, das ist ein amerikanischer Schlagzeuger, der in Deutschland lebt. Ich habe sogar mal auf einer Bühne schon mit dem Bassisten Dave Holland, der bei Miles Davis spielt. Ja, ich habe da einiges hinter mich gebracht. Mhm. Auch in Ulm habe ich gespielt viel.
Das, der Jazzkeller, das war während Ihrer Gymnasialzeit, oder?
Ja, ja. Mhm. Da war ich so 15, 16. Mhm. Mhm. Und dann, wie gesagt, habe ich mir ein Saxophon genommen, da auch Unterricht genommen. Bei einem, ich habe Saxophon nicht studiert. Später, als ich in Karlsruhe war zum Studium, habe ich mal einen Anlauf genommen, noch Saxophon zu studieren. Aber das war dann, das war mehr oder weniger so eine Bieridee am Abend vorher. Und dann, ich bin dann nicht angenommen worden zum Studium. Aber ich kann inzwischen im Jazz, und zwar so normale Standards, was so Cool Jazz, Bebop in die Richtung geht. Da kann ich heute oder kann ich Dinge spielen, die ich früher gar nicht gedacht habe, dass ich die je lerne, aber das geht soweit. Mhm. Ja, ich habe sogar dieses Jahr noch einen Auftritt als Saxophonist vor. Mhm. Aber meine komponierte Musik ist mir wichtiger und ich verbinde beides kaum miteinander, aber ein sehr prominenter amerikanischer Jazz-Saxophonist, Lee Konitz, der ist einer der Väter des Cool Jazz. Er hat unter anderem gespielt mit Miles Davis, mit Dave Brubeck, mit Charlie Mingus. Er lebt immer noch, er ist jetzt 86 Jahre alt. Der hat den habe ich Ende der 90er Jahre in München in einem Konzert gehört und ihm eine CD gegeben mit einem Stück, das wir nachher vielleicht anspielen. Mhm. Und der hatte eine Wohnung in New York und eine Wohnung in Köln. Und da hat er mir geschrieben, dass ihm das gefällt, why don't you write one for me? Mhm. Und da habe ich für ihn ein Saxophonkonzert komponiert, das im Jahr 2000 in Frankfurt-Oder und Potsdam vom Brandenburgischen Staatsorchester gespielt wird. Das ist ein ganz normaler, etwas spätromantisch vielleicht klingendes Konzert, aber mit Saxophon als Solist. Und der Solist spielt erst bestimmte Teile der Partitur, dann wiederholt das Orchester und dann improvisiert der Solist. Also es ist eine Verbindung von Klassik und Jazz. Und das, wie gesagt, davon habe ich auch eine Aufnahme, weil ich kann man vielleicht nachher spielen. Das wurde in Ulm auch mal gespielt mit Klaus Graf als Saxophonist. Und in beiden Aufführungen waren noch Pianisten als zweite Solisten mit dem Orchester dabei. Das war in Brandenburg, war das der Frank Wunsch aus Köln. Und hier in Ulm war es der Gregor Hübner, der auch Geiger ist und mit dem ich in diesem Herbst noch ein Projekt in Ulm zusammen machen werden.
Herr Bulles, jetzt haben wir eine ganze Menge über Musik geredet. Ich denke, jetzt ist auch Zeit, mal reinzuhören in eines Ihrer Stücke, das Sie komponiert haben. Sagen Sie es am besten selber an.
Ja, jetzt spielen wir genau das Stück, was die CD, die ich dem Lee Konitz gegeben hatte. Und zwar ist das der erste Satz aus dem Konzert für Orchester. Das ist das Philharmonische Orchester Ulm im Jahr 1996, dirigiert von James Allen Gerris.
Ihr hört die Plattform und bei mir zu Gast Günter Bulles. Und das, was wir eben gehört haben, war Konzert für Orchester. Herr Bulles, auf meinem Zettel steht, und das haben Sie mir vorher auch in der Vorbesprechung gesagt, dass Sie neben Musik auch Germanistik studiert haben und auch der Journalismus so eines Ihrer Standbeine ist oder war.
Naja, das begann schon, als Schüler habe ich für Lokalzeitungen im Saarland geschrieben, übrigens auch Konzertbesprechungen. Irgendwo ein Schulkamerad, der auch für diese Zeitung gearbeitet, der hatte mal keine Zeit. Und dann bin ich statt seiner ins Konzert gegangen und habe darüber geschrieben, sodass ich dann da immer regelmäßig schreiben konnte und ab und zu versucht habe, den lokalen Größen so ein bisschen eins auszuwischen. Und dann war es immer eine Möglichkeit, neben dem Studium oder nach dem Studium Journalist zu werden. Und ich habe dann unterbrochen das Studium in Saarbrücken und bin nach Karlsruhe gegangen, habe dort ein Volontariat bei den Badischen Neuesten Nachrichten gemacht. Und danach bin ich wieder zurück an die Uni gegangen und habe in Karlsruhe dann übrigens so einen Studiengang elektronische Musik gemacht, hoch naturwissenschaftlich, überhaupt nicht mein Ding eigentlich von meinen Schulwissen, aber der Dozent war unheimlich inspirierend. Der hat uns erklärt, wie das Wawa-Pedal von Jimi Hendrix funktioniert, wie das Synthesizer von Walter Carlos, und das war ein Energiebündel mit so einer Fistelstimme. Und da haben wir auch Praktika gehabt im Studio für elektronische Musik und dann mit Ringmodulator und so rumgearbeitet. Okay, aber nachdem ich dann, ich habe dann in Karlsruhe das Volontariat gemacht, dann wieder an die Uni gegangen und dann habe ich irgendwann meine Frau kennengelernt und die Ehe ins Auge gefasst und mir dann eine Stelle gesucht und dann war ich beim Offenburger Tageblatt Lokalredakteur. Und ich wollte allerdings immer Kultur machen mit Schwerpunkt Musikkritik. Und dann habe ich mich irgendwann bei der Schwäbischen Zeitung beworben, bin 1980 nach Ulm gekommen, war hier dann Leiter der Kulturredaktion. Inzwischen hat die Schwäbische Zeitung ja hier mehr oder weniger zugemacht. Ja, und zwar, das war in der Zeit, in der ich mein Altersteilzeit Hälfte abgefeiert habe. Also ich hatte kaum die Schwäbische Zeitung, die Redaktion verlassen, haben die den Laden dazugemacht. Aber ich bin immer noch ab und zu Mitarbeiter für die Schwäbische Zeitung. Ich schreibe für die ab und zu über Opern, Opernaufführungen.
Die Schwäbische Zeitung hat ja inzwischen ihren Schwerpunkt nach Oberschwaben, Bodenseeraum verlagert, ist da eigentlich immer noch ganz bekannt. Aber ich habe jetzt noch
da war sie immer, da kommt sie her
da ist und sie, hat sie immer Ulm noch.
Hat sie versucht, ein Standbein zu kriegen, aber die Südwestpresse hat natürlich heftig dagegen.
Ja, klar. Was mich jetzt aber interessiert, Sie haben vorher was von elektronischer Musik erzählt, Studium elektronische Musik. Wie hat die elektronische Musik eigentlich Ihre Arbeit, Ihr Komponieren beeinflusst?
So gut wie gar nicht, außer dass ich bestimmte dieses Wissen durch der Professor Peter Michael Fischer, dass der über zum Beispiel über Akustik haben wir viel gelernt, Akustik von Konzertsälen und Akustik allgemein. Ich habe zum Beispiel so Saxophon und Flöte über Oszillograph abgebildet und gesehen, wie die Kurven verlaufen. Yeah. Und dann lernt man etwas über Obertöne, dann auch bei dem Einsatz eines Rinnmodulators. Es war mehr eine Art von Information, eine wissenschaftliche Information über Klang. Nicht so sehr über das Komponieren. Die streng klassische elektronische Musik, Stockhausen zum Beispiel, das berühmte Stück Gesang der Jünglinge, habe ich natürlich mitbekommen, aber und wie mich vieles an der sogenannten Avantgarde, also der seriellen Musik, die Musik, die sich aus Schönbergs Zwölfton-Prinzip in der Weiterentwicklung ergeben hat, die habe ich für den Kopf wohl gehört und es hat mich interessiert. Ich habe mich da, aber ich habe heute eine größere Distanz dazu. Ich halte es nachträglich für einen Irrweg und für eine Sache, die vorbei ist. Und nicht umsonst ist heute komponiert heute kaum mehr jemand streng serielle Musik, sondern man spricht heute von postserieller Musik oder postmoderner Musik, würde ich meine Musik nennen, in der es also auch Rückgriffe auf Romantik gibt oder auf Stravinsky und dergleichen. Vielleicht, vorhin wollte ich noch eins sagen, ich schreibe immer noch auch Artikel, allerdings ich schreibe für Musikzeitschriften wie die Zeitschrift Das Orchester oder wie Jazzpodium und in dem Fall mache ich Vorschläge, schlage Themen vor, über die ich schreiben will und dann kriege ich eine Zustimmung oder vielleicht auch keine Zustimmung und dann schreibe ich längere Artikel, die so ein bisschen wie, soll man sagen, Art von populärwissenschaftlich. Ich habe jetzt zum Beispiel etwas geschrieben über die Zusammenhänge oder Nicht-Zusammenhänge, besser gesagt, von New Jazz und zeitgenössischer Avantgarde, die eben nicht vereinbar sind. Ja, aber wie gesagt, die Avantgarde, die elektronische Musik ist ein Teil der Avantgarde und wenn man heute, was die jungen Leute heute elektronische Musik nennen, also zum Beispiel mit DJ, Scratching und so weiter. Das ist ursprünglich gilt das nicht als elektronisch. Die strenge elektronische Musik ist Musik, die nur von mit elektronischen Tonquellen gemacht. Nur mit Sinustönen und Ringmodulator, während die Musik konkret, das ist, sind Alltagsgeräusche, die elektronisch verfremdet werden. Das gehört auch noch zur früheren elektronischen Musik und heute ist das ein Riesenfeld. Heute gibt es natürlich auch sehr viel mehr technische Möglichkeiten.
Ja, zum Thema elektronische Musik, da fällt mir ein, ich habe ein paar Bekannte, die machen auch so, ich nenne jetzt mal auch elektronische Musik, die haben so ein Laptop-Ensemble, sage ich jetzt mal, und die erzeugen zum Beispiel Musik aus Daten. Also beispielsweise haben die so ein Stück gemacht, ich glaube Cirrus heißt, der verschiedene Komponenten, also das eine, der eine Generator, der macht die Temperaturkurve, der andere die Luftfeuchtigkeit und so weiter, und da tun die da auch rumexperimentieren und wie Sie sagen, Ringmodulator, aber das wollen wir jetzt nicht so. Ja,
das sind genau die, wenn Sie sagen Laptop, das sind Dinge, die in neueren Datum sind Möglichkeiten. Wahrscheinlich ist das Grundmaterial oder die Grund Kenntnis schon früher da gewesen, aber heute gibt's, das ist sehr besser in den Griff zu kriegen. Im Übrigen gab es die berühmten Studios für Elektronmusik waren in Köln, wo der Stockhausen gearbeitet hat. Dann gab es eines in München und dieses Münchner Studio für elektronische Musik, glaube von Siemens, das war mal eine ganze Weile hier an der Hofschulveranstaltung gelagert.
Kann ich mir erinnern, da gibt es so Bilder davon.
Und es gab hier auch Musiker, die hier gearbeitet haben, aber das war eben vor 1968, das ist lang her. Und
als die HFG noch existiert hat. Herr Buhles, was oder welches Stück haben Sie denn als erstes komponiert und wie ist da so die Idee dazu entstanden?
Ja, das erste, ich habe in vor 1973, also schon ab Ende der 60er Jahre, Sie sehen also, dass ich schon relativ viele Jahre hinter mir habe, habe ich Jazzstücke geschrieben für die Gruppe, die ich hatte, Bluesstücke und dergleichen. Und dann war ich eben in diesem Lehrgang elektronische Musik bei dem Herrn Professor Fischer. Und dann dachte ich, warum schreibe ich nicht mal etwas Klassisches? Der hat auch so, oh, was machst du denn sonst noch so? Und dann hatte ich übrigens das Saxophon mitgebracht. Und dann habe ich ein Stück für Saxophon und Ringmodulator geschrieben. Und danach, nicht für diese elektronische Musik, ein klassisches Bläserquintett, also die klassische Bläserquintett-Besetzung, Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott. Und dieses Stück wurde in Ulm übrigens schon zweimal gespielt, einmal im Theater, einmal im Stadthaus. Aber das habe ich 1973 geschrieben und dieses Stück, da sind zum Teil schon Elemente drin, die heute in meiner Musik noch vorkommen. Allerdings sehr rudimentär auf eine Art.
Jetzt habe ich aber noch eine technische Frage. Dieser Begriff Ringmodulator, der ist jetzt mindestens schon fünfmal gefallen. Was ist das überhaupt für ein Ding?
Der Ringmodulator ist ein Gerät, jetzt wäre ich, wenn ich der Techniker und der Naturwissenschaftler wäre, den Sie womöglich sind als Mathematiker, dann könnte ich es erklären. Ich kann es versuchen zu erklären.
Aber erklären Sie es doch mal bitte aus musikalischer Sicht. Ja, also, wie es elektronisch funktioniert, das denke ich
interessiert. Ich glaube, der Ringmodulator ist ein Gerät, das einen vorhandenen Klang, sei es jetzt ein Sinuston oder ein elektronischer Klang oder auch per Mikrofon aufgenommen ein akustischer Klang im Raum nimmt und in Obertöne zerlegt.
Ach so,
also wie so ungefähr wie wenn man quasi auffasert. Es gibt ein Song, manchmal es gibt einen Song von der Sängerin Cher, die ich weiß nicht, wie er heißt, aber an bestimmten Stellen singt die und am Ende der Silbe oder Ende des Tons wird der Ton zerfasert.
Also
genommen
also,
wie Ringmodulator.
Ja. Ach so ist das.
Das ist, denn bei diesem Stück, das ich komponiert habe, das übrigens, ich habe leider Gottes keine Aufnahme davon, probiert haben wir es im Studio, das Saxophon-Ringmodulator, das ist eben, da je nach Stelle des Stücks waren verschiedene Einstellungen beim Ringmodulator notwendig. Ich kann mich auch erinnern, der Wolfgang Dauner hat in den 70er Jahren, als er sehr in seinem Trio mit dem Fred Breisvoll am Schlagzeug sehr experimentell gearbeitet, hat er auch einen Ringmodulator verwendet. Das wäre natürlich, jetzt kann ich eines dazu sagen noch, ich habe, da ich selbst kein elektronischer Musiker eigentlich bin mehr, ich habe zwei Freunde von mir dazu gebracht, Musik von mir zu remixen, elektronisch. Und zwar der eine ist ein Freund, der in Kulmbach lebt, und der andere ist ein junger Afroamerikaner, den ich mal in Chicago gibt es ein Institut Black Music Research, kennengelernt habe, und wir haben dann Kontakt gehalten, dem habe ich die Sachen per V-Transfer kann man wunderbar auch Musik verschicken. Der hat für mich Remixes gemacht von vorhandenen Aufnahmen, Orchesteraufnahmen, und das klingt ganz interessanter. Und dann kommt dann zum Teil so ein House-Rhythmus drunter, so ein Drum and Bass-Rhythmus. Also ja, das wäre aber mal ein ganz anderes Thema. Vielleicht könnte man mal eine Sendung machen mit all diesen elektronischen Sachen, die der gemacht hat, beziehungsweise der Freund in Kulmbach.
Ja, ich denke, jetzt ist wieder mal Zeit für Musik. Sie haben ein neues Stück ausgesucht. Heißt ein neues, ein weiteres?
Ja. Das ist der dritte Satz aus diesem gleichen Konzert für Orchester. Und das ist jetzt so eine Art, ich habe vorhin über die Avantgarde, über serielle Musik, über Zwölftonmusik geredet. Das ist vielleicht meine experimentellste Seite. Dieses Stück basiert auf einer Zwölftonreihe, die allerdings kanonmäßig abläuft. Es ist ein relativ kurzes Stück. Das ist, würde ich sagen, das ist jetzt der experimentelle Bulis. Ich bin mit dem Stück eigentlich ganz zufrieden, obwohl ich, wie gesagt, im Grunde meines Herzens ein Melodiker und ein schön Klinger bin.
Radio Free FM, die Plattform mit Günter Bulis, Ulmer Komponist. Herr Bulis, das hat sich jetzt ganz interessant angehört, und Sie haben vorher auch so ein bisschen was erzählt über internationale Zusammenarbeit. Da hätte ich jetzt gern noch so ein paar weitere Beispiele. Hört sich sehr interessant an.
Ja, waren durchaus ein paar Glücksfälle. Ich habe zum Beispiel für die Niederstotzinger Musiktage mal ein Stück komponiert. Das war eine Art von Auftrag von der Familie Bartelmess, die diese Musiktage veranstaltet hat. Und das wurde vom englischen Lindsay String Quartet gespielt, ein international berühmtes Quartett, mit dem französischen Klarinettisten Michel Letjec dabei. Das ist ein Klarinettenquintett. Also ein Quintett für Klarinette und Streichquartett. Und zu diesem Konzert kam der Ulmer Generalmusikdirektor James Allen Gares, Amerikaner. Und der kam hinterher auf mich zu und sagt: Sie müssen etwas für uns schreiben, mit seinem amerikanischen Akzent. Auf die Art und Weise kam dann das Stück, was wir jetzt gehört haben, wovon wir jetzt zwei Sätze gehört haben, sind vier insgesamt. Dieses Konzert für Orchester war dann ein Werk, das ich für das Ulmer Philharmonische Orchester geschrieben habe, das 1996 gespielt wurde. Zwar im Jahr 2010 hat das Philharmonische Orchester nochmal ein Werk von mir gespielt. Und das war eine der Dinge. Das andere war, ich habe vorhin erzählt, dass ich dem amerikanischen Saxonisten Lee Konitz eine CD gegeben habe mit diesem Konzert für Orchester, und der dann mich gefragt hat, was für ihn zu schreiben. Ich dachte, ich solle für ihn vielleicht irgendwie ein Gershwin-Album arrangieren. Nee, er wollte etwas von mir. Ihm hat offenbar mein Melos gefallen. Jedenfalls, ich habe dann, wir hatten so eine Art Arbeitstitel, German Romantic. Ich habe also natürlich nicht etwa Schumann versucht zu kopieren oder Brahms, aber einfach eher mit großes Orchesterbesetzung eher romantische Klänge, eher Wohlklang.
Einflüsse eben, ja.
Ja, mit einem Saxophon als Soloinstrument dabei. Und dieses Konzert ist so, ist ja ein Jazzmusiker, der gewohnt ist zu improvisieren. Da sind Teile drin, Themen für ihn notiert vor dem Orchester, die er spielt. und dann wiederholt das Orchester und bei der Wiederholung improvisiert er über genau diese Themen, wie ein normaler Jazzmusiker über die Changes. Und bei diesem Konzert war dann als zweiter Solist noch der Pianist Frank Wunsch dabei. Wie gesagt, in Ulm wurde das war dann 2006, im Kornhaus gespielt mit dem Ulmer Universitätsorchester unter Burkhard Wolf. Und Saxophon hat Klaus Graf und Klavier Gregor Hübner gespielt. Aber diese Sache war eben für mich auch eine großartige Angelegenheit, weil Lee Konitz ist einer meiner Idole im Jazz. Er hat sein ganzes Leben lang sich ständig weiterentwickelt, aber nicht dauernd was anderes macht, sondern er hat aus der gleichen Basis von Cool Jazz und Bebop mit Standards Linie weiterentwickelt. Irgendein amerikanischer Kritiker hat mal gesagt, wenn er den Standard All the Things You Are spielt, ist es jedes Mal was Neues. Mhm. Und deshalb war es für mich also einmalig, ihn zu hören, wie er meine Melodien spielt und darüber improvisiert. Und ich bin froh, ich habe zwei Aufnahmen davon. Eine Aufnahme von Frankfurt Oder und eine aus Potsdam. Und jetzt spielen wir aus der Potsdamer Aufnahme den letzten Satz, das ist die Nummer 8. Ja, hallo, so sind wir wieder da mit nach dieser Musik. Das war Lee Konitz, Saxophon, Frank Wunsch am Klavier und das Brandenburgische Staatsorchester unter Christoph Campestrini im Jahr 2000 im Nikolaisaal in Potsdam.
Herr Bulis, jetzt haben wir eine ganze Menge über die Vergangenheit geredet. Sie haben ja ein bewegtes Leben als Journalist einerseits und natürlich vor allem als Komponist, auch internationale Kontakte, eine wirklich faszinierende Sache. Aber was steht denn jetzt so aktuell an bei Ihnen?
Ja, am 30. März wurde in Theater Neu-Ulm ein Saxophonquartett von mir gespielt, das auch zum zweiten Mal gespielt. Und im Herbst, im September wird ein Klarinettenquintett, also ein Quintett für Klarinette und Streichquartett, in Heidenheim gespielt vom Verein für Neue Musik Heidenheim. Aber das ganz Besondere ist, der schon mehrmals erwähnte Gregor Hübner, Pianist bei der zweiten Aufführung dieses Saxophonkonzerts. Wir wollen nachher noch ein Stück von der Ulmer Aufführung anspielen. Der stammt aus Baden-Württemberg, aber der lebt seit ganze Menge Jahre in New York und kommt immer wieder nach Deutschland auch. Er hat übrigens kürzlich in München in der Band zu der Nockerberg Geschichte, dieser Fassbier-Anstich gespielt. Der macht also alle möglichen Dinge. Er spielt zum Beispiel auch Tango-Musik. Aber er hat in New York ein Streichquartett, die neue Musik und Crossover-Musik spielen, unter anderem mit einem Pianistennamen, abends als Gastsolist dabei, Yuri Kane, der vor einiger Zeit mal im Stadthaus hier gespielt hat. Das Quartett besteht aus zwei Amerikanern und einem Mann aus Malaysia. Und wir haben seit längerem, seit dieser Sache mit Prisma hier in Ulm, davon geredet, dass wir mal was zusammen machen. Und das kommt jetzt dieses Jahr zustande. Und zwar spielt dieses New Yorker Streichquartett am 26. Oktober in Ulm im HFG-Archiv. Da haben die einen Saal, der wird dazu extra bestuhlt, auf dem Kuhberg. Ein Konzert mit Crossover-Musik oder Avantgarde-Musik. Und dieses Streichquartett Serious Quartet spielt ein Stück von mir, viersätzig, in dem auch improvisiert wird. Nach einem ähnlichen Prinzip wie bei diesem Prisma. Also erst werden Teile aus der Partitur gelesen, gespielt und danach wird das wiederholt und jeweils Teile improvisieren. Da bin ich sehr gespannt, was da zustande kommt. Und dieses Sirius Quartett hält jedes Jahr einen Workshop in der Landesakademie Ochsenhausen. Die fahren dann weiter nach Ochsenhausen und spielen abends das Eröffnung- und Lehrer- und Dozentenkonzert. Ich nehme an, dass die am Abend vorher in Stuttgart ankommen, am anderen Morgen hierher kommen, spielen und dann weiterfahren. Das ist für mich von einer ähnlich großen Bedeutung wie diese Sachen mit Lee Konitz oder auch Klaus Graf. Ja, da freue ich mich darauf, das ist etwas Besonderes. Ich bin vor allem an Orchestermusik interessiert, aber wenn es interessante Sachen mit Streichquartett oder Kammermusik gibt, bin ich natürlich auch froh darüber. Nur meine Musik ist eher transparent, reduziert. Mir geht es um Klang und Ausdruck und nicht so sehr um Virtuosität. Und Kammermusik ist sehr oft betont virtuos angelegt. Deshalb gibt es von meiner Seite nicht sehr viel Interesse an Kammermusik. Ich finde, es gibt Stellen, wo Virtuosität übertrieben wird, dann ist es schlicht und ergreifend langweilig. Mir geht es um Klang, um Form, um Struktur und nicht um virtuoses Geklingel. So, ich glaube, wir wollen noch was spielen.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Ja, jetzt spielen wir noch aus dem Konzert, nicht auch Konzert für Orchester, aus dem Essay für Orchester. Das ist jetzt das Philharmonische Orchester im Jahr 2010 mit einem Satz, einem Walzer aus Essay für Orchester. Wiederum James Garris, der Dirigent.
Radio Free FM, die Plattform mit Günter Buhles und als Gastgeber Rudi Arnold. Ja, Herr Buhles, wenn ich so auf die Uhr gucke, arg viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Ein Stück reicht's aber noch.
Wir kommen klar. Das war übrigens der Walzer aus dem Essay für Orchester, das Philharmonische Orchester Ulm im CCU. Oktober 2010. Ja, aber wir haben mehrmals über Prisma gesprochen, das Stück, das ich für Lee Konitz geschrieben hatte, das aber auch in Ulm gespielt wurde, und zwar mit Klaus Graf als Altsaxophon-Solist und Gregor Hübner am Klavier. Und die beiden Musiker haben sich etwas einfallen lassen mit mir zusammen und haben zwischen allen vier Sätzen Intermezzi, Zwischenspiele improvisiert. Sodass das ganze Konzert an einem Stück gespielt wurde, ohne dass der Dirigent hat abgesetzt, ohne dass irgendwo eine Pause eingetreten ist. Und von diesem Prisma spielen wir jetzt noch den ersten Satz. Das ist das gleiche Stück, den haben wir noch nicht gespielt, denn vorhin von Lee Konitz haben wir was anderes gespielt. Und damit können wir uns verabschieden.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Buhles, dass Sie da waren. War eine sehr interessante Sendung, auch sehr interessante Musik.
Das hat mich sehr gefreut und war mir eine Ehre.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.